So, ich schaue jetzt einfach mal, ich hätte das etwa so von meinem Gesicht. So. Mhm.
Und meine Aufnahme läuft auch, das heisst, wir könnten loslegen, wenn du magst.
Ja, jederzeit. Dass die Armen bei der Klimakrise, wenn ein Klimaereignis eintritt, immer die Ersten werden sein, die darunter leiden. Die sehr Privilegierten von dieser Welt wissen, dass da eine grosse Krise auf sie zukommt. Und sie wissen aber auch, sie können etwas machen dagegen, auf ihre Art, nämlich sie können sich absichern und ihre Privilegien sichern. Man denkt einfach, wenn eine Katastrophe kommt, dann kann ich dann irgendwie überleben. So.
Viel Erfahrung, viel Recherche und viel Geschichte hat er zu erzählen. Der Christoph Keller, er ist Podcaster, wie ich. Früher hat er mal Radio gemacht bei SRF 2 Kultur. Heute redet er in seinen Podcasts über Literatur zum Beispiel oder Migration oder eben auch über Klima. Und da hat er das mal im neuen Surprise-Heft auch einen Text dazu gemacht, nämlich im Fokus die Verlierer vom Klimawandel. Und das ziemlich konkret. Alles im Detail jetzt dann gerade. Wir konnten über seine ganzen Recherchen und seinen Text reden. Der Surprise-Tag in dieser Woche mit meinem Gast, Christoph Keller. Mein Gast heute beim neuen Surprise-Tag ist ein Radiomensch, auch ein Podcaster, wie ich, sehr umtriebig in diesem Gebiet. Podcasts gehören zu seinem Leben. Er schreibt aber auch einen Haufen. Ich kann gar nicht aufzählen, wie viel oder für wie viele Titel das er schon geschrieben hat. Da sind Dagi Magi, Wotz, Berner Basler Zeitung drunter und es hat auch schon einen Haufen Bücher gegeben. Der Christoph Keller ist jetzt aber eigentlich nicht mein Gast, um über sein Leben und seine Karriere zu reden, sondern über die neueste Geschichte, die im Surprise Strassenmagazin erscheint. Spannend, dass ich gesehen habe bei dir, Christoph. Du hast im 2019 ein Buch herausgegeben, «Benzin aus Luft – Eine Reise in die Klimazukunft». Und es geht ja auch ums Klima in deinem aktuellen Text vom Strassenmagazin. Jetzt würde ich es, shame on me, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber einen Text über das Buch. Und im Buch geht es ja auch so ein bisschen darum, wie gehen wir, was löst Debatten aus über die klimatische Veränderung, was gibt es für Innovationen, um dem Ganzen zu begegnen. Und im Text jetzt, im Strassenmagazin, im Neuen, geht es ja darum, wer sind die Benachteiligten vor allem von dieser klimatischen Veränderung. Hat es trotzdem, sagen wir mal, Verbindungen gegeben zu den Recherchen, die du schon letztes Jahr fürs Buch und die letzten Jahre fürs Buch gemacht hast und dem Text, den du jetzt gemacht hast?
Ja, vielen Dank, Simon. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Freut mich sehr. Tatsächlich, das Buch, das du erwähnt hast, «Benzin aus Luft», da habe ich versucht, die ganze Klimafrage aus ganz verschiedenen Aspekten anzuschauen. Natürlich sicher so unter dem Aspekt von der Technologien, was für Technologien werden wir brauchen, aber auch, wie müssen wir vielleicht unser Verhalten verändern, Stichwort Suffizienz, aber auch, was für politische Veränderungen braucht. Ein Aspekt, der tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist das mit dem Sozialen. Und das ist mir erst in letzter Zeit, auch im Zusammenhang mit dem Treibhaus, der Klimapodcast, den wir machen, ist das ein Thema geworden, dass wir uns im Team gefragt haben, wer sind eigentlich Gewinner und wer sind die Verlierer von dieser Klimakrise? Und sind zum Schluss gekommen, es gibt ganz reale Verlierer und es gibt ganz reale Gewinner.
Nehmen wir doch die ganz realen Verlierer jetzt zuerst einmal, um die soll es gehen. Kannst du ein Beispiel machen? Was ist so ein klassischer oder wer sind die klassischen Verlierer von der klimatischen Veränderung in der Zukunft?
Ich bin auf Reportage gsi, in einem Land, das ich sehr gut kenne, weil ich dort aufgewachsen bin, in Peru. Und ich habe eine Reportage gemacht im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe, die sich ereignet hat, nämlich plötzliche starke Regenfälle in den Anden, die dazu geführt haben, dass die Flüsse über die Ufer getreten sind und ganz viele Menschen von diesen Fluten betroffen waren. Wer war betroffen gewesen? Am meisten? Das sind arme Menschen, die kein Land hatten, die sich am Rand von diesen Flüssen niedergelassen haben, dort ihre Häuser, man muss eigentlich sagen, ihre Hütten aufgebaut haben. Und wo dann das Wasser gekommen ist, ist es klar gewesen, die hat es als erste getroffen. Die weiter oben, die das Geld hatten, um sich ein bisschen bessere Häuser zu bauen, die vielleicht sogar zu der Mittelschicht gehört haben, die hat es nicht getroffen. Und selbstverständlich hat es die nicht getroffen, die ihre Häuser und Paläste an ganz sicheren Orten getroffen haben. Das ist ein Beispiel, dass die Armen bei der Klimakrise, wenn ein Klimaereignis eintritt, immer die Ersten werden sein, die darunter leiden.
Jetzt hast du ja, wenn wir schon über Innovation eingangs gehabt haben, wäre es ja eigentlich der Wunschgedanke jetzt aus meiner naiven Sicht vielleicht eigentlich, dass eben genau Innovation ja eben eigentlich könnte verhindern, dass eben auch gerade den Leuten, die am meisten zu verlieren haben, alles weggenommen wird durch die klimatische Veränderung. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen Krux dahinter, oder? Da ist wahrscheinlich eben genau das Problem, dass wir da noch nicht so weit sind. Müssen wir eben das auch diskutieren? Was meinst
du? Ja, ich glaube, die Verteilung auch von neuen Technologien oder auch Verteilung von Technologien, die die Klimaveränderung könnten, abfedern, also sogenannte Mitigation, also wo könnten die Folgen von der Klimaveränderung abschwächen, das ist ein grosses Thema. Und vielleicht manchmal auch ganz ein banales Thema. Ich bin im Verlauf von meiner Recherche für den Artikel jetzt für Surprise bin ich auf eine Studie gestoßen, die untersucht hat, in welchen Städten wie viele Menschen Zugang haben zu Bäumen und zu Schatten. Also wer hat die Möglichkeit, sich an einem heissen Tag irgendwo in einen Garten zu setzen oder unter einem Baum zu setzen oder wer hat Zugang zu einem Park, wo er oder sie könnte drunter sitzen. Und da gibt es schon dort, also nur bei dem ganz einfachen technologischen Mittel, das ist eigentlich nicht einmal eine Technologie, beim Schatten gibt es extreme Unterschiede. Die Studie hat gezeigt, dass in einer amerikanischen Großstadt der Zugang zu Schatten extrem ungleich verteilt ist und dass die Armen, die Unterprivilegierten, um einiges weniger Zugang haben zu Schatten als reiche bzw. Menschen vom Mittelstand. Dort fängt es schon an. Und wenn man dann über höhere Technologien redet, wie zum Beispiel Klimaanlagen, sind Unverteilungen bzw. Ungleichverteilungen noch viel, viel grösser. Also Klimaanlagen sind ein Zeichen dafür, wer wie viele Möglichkeiten hat, sich eben gegen die drohende Klimaerhitzung zu schützen.
Die Gewinner von dieser ganzen Geschichte, wenn wir sie mal so betiteln, in deinem Text, da habe ich gestaunt, weil ich gewusst habe, dass zum Beispiel der Amazon-Chef, der Jeff Bezos, sehr viel Geld hat, das ist mir sehr bewusst. Unglaublich viel Geld, unvorstellbar. Dass er sich aber zum Beispiel jetzt Land gekauft hat, wo er sich allenfalls zurückziehen kann. Wie bist du dort drauf gekommen? Wo ist die Recherche dort hergegangen, dass du das weisst? Oder ist das einfach eine Annahme, dass er sich einfach irgendwo schon ein bisschen Land sichert, um sich allenfalls bei klimatischen Veränderungen können zurückzuziehen?
Ja, es gibt eine Zeitung auf der Welt, die sich in Sachen Klimaberichterstattung extrem hervortan hat, und das ist The Guardian. The Guardian hat sich ja das Thema Klima wirklich zoberst auf Prioritätenliste gesetzt, um darüber berichten. Und die haben einmal recherchiert, wo eigentlich sich die Reichen von dieser Welt, eben der Jeff Bezos, der Ted Turner und alle anderen, wo die sich Land gesichert haben. Und du sagst es richtig, der Jeff Bezos, der hat sich 400'000 Hektare in Texas gekauft. Der Ted Turner hat sich 2 Millionen Hektare gekauft in Montana. Alles mit der Überlegung, wir brauchen einen sicheren Rückzugsort für den Moment, wo die Klimakrise wirklich zuschlägt. Land, wo man bebauen kann, Land, wo irgendwie fruchtbar ist, wo man sich selber auch könnte ernähren. Ganz viele haben sich auch gesichert den Zugang zu so bunkerartige Wohnanlagen, wo man sich dann zurückziehen kann, wo man eine bestimmte Zeit lang kann überleben. Man ist dort ausgestattet mit Essen, Wasser und so weiter und so fort. Da gibt's auch ein Business, dass solche Immobilien verkauft werden, natürlich für Millionen und zum Teil Milliarden. Und das zeigt, und das haben meine Recherchen dann schon ziemlich klar gemacht, die sehr Privilegierten von dieser Welt wissen, dass da eine grosse Krise auf sie zukommt. Und sie wissen aber auch, sie können etwas machen dagegen, auf ihre Art, nämlich sie können sich absichern und ihre Privilegien sichern. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das sind die ganz Reichen, aber die gleiche, wie soll ich sagen, die gleiche Ungleichheit oder die gleiche Disparität ist natürlich auch zwischen uns ganz normalen mittelständischen Menschen hier in Europa und dem Rest der Welt. Also du und ich, wenn die Klimakrise kommt, wir werden noch die ein oder andere Möglichkeit haben, um können zu überleben. Aber es gibt ganz viele, die das nicht werden können. Und um die geht es.
Klingt aber auch ein bisschen gruselig, wenn man sich vorstellt, dass die Reichsten von der, also es kommt so James-Bond-Narrativ mit hineinführen, wenn man so denkt, irgendwie so ein Bösewicht, der sich irgendwie weh abkoppelt, also böse Zungen sagen ja, das sei schon passiert, aufgrund vom Vermögen und alles, aber wo sich dann komplett wirklich abkoppelt und sagt, also wenn dann alles, auf Deutsch gesagt, vor die Hunde geht, dann kann ich mich ja immer noch in meinen Bunker zurückziehen. Das hinterlässt jetzt bei mir, wenn ich es so lese, ein bisschen ein ungutes Gefühl.
Ja, ich glaube, das ungute Gefühl ist auch ganz richtig, dass du das hast. Ich glaube, das haben wir alle. Allerdings muss man sagen, es gibt natürlich die sogenannten Preppers, also Menschen, die sich to prepare, also die sich vorbereiten. Als Bewegung, also auch als eine grosse Bewegung gibt's auch in Europa. Das sind also Männer vor allem, die sich ausrüsten mit Konserven, mit Nahrungsmitteln aller Art, eben auch mit Wasser, wo sich zum Teil tatsächlich Bunker bauen, wo Waffen sich beschaffen, um zu jagen, wo Techniken erwerben, wie dass man auch unter prekärsten Voraussetzungen überleben kann. Und diese Szene gibt es auch in Europa und auch die geht eigentlich in die Richtung, dass man sagt, wir können irgendwie überleben. Und das ist natürlich eine Haltung, wo es einfach darum geht, dass man ganz individuell kann überleben. Jeder schaut dann in dem Moment für sich und hat natürlich nichts zu tun, sagen wir jetzt mal, mit einem Engagement für eine Verbesserung von der klimatischen Situation. Man denkt einfach, wenn Katastrophe kommt, dann kann ich dann irgendwie überleben. So. Also die Mentalität von diesen Reichen, um das mal zu sagen, die sickert eben auch ein bis in unsere Kreise, ja, eigentlich.
Dem liegt ja eigentlich ein tiefer Pessimismus zugrund, habe ich den Eindruck, dass man eigentlich wirklich im Hinterkopf schon so ein bisschen damit rechnet, dass es nicht langt oder dass es schlecht rauskommt. Jetzt wollen wir ja nicht so pessimistisch sein generell, sondern eher eigentlich sagen, ja, wir versuchen doch das Klima, die Natur und natürlich auch uns selber, und damit sind alle gemeint, sowohl arm als auch reich und alles dazwischen, irgendwie zu schützen. Wie hoffnungsvoll bist du nach so viel Recherche zum Thema Klima und ganz vielen weiteren Podcasts, wo du auch zu dem Thema machst?
Ja, ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel Grund für Pessimismus. Also, wenn man sich anschaut, wie das sich Erdölkonzern im Moment verhalten. Erdölkonzern investieren im Moment 1% von ihren Investitionssummen in die Entwicklung von neuen erneuerbaren Energien. Wenn man sieht, wie sich Banken verhalten weltweit, obwohl man weiss, dass Investitionen in Erdöl und in fossilen Sektor ganz allgemein keine Zukunft wird haben, investieren sie weiterhin Milliarden und Abermilliarden in die fossile Energie. Und wenn man sieht, wie die Politik handelt, beziehungsweise in den letzten 4-5 Jahren gehandelt hat, muss man sagen, die Zögerlichkeit, auch das gibt keinen Grund zu Optimismus. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es Grund für Optimismus und vielleicht gibt es den Optimismus gerade dort, wo die Menschen am meisten betroffen sind. Ich mache ein Beispiel. Es gibt sogenannte Frontline-Communities. Und Frontline-Communities, das sind Menschen, die eben an der Frontline leben, von dort, wo das Klima tatsächlich spürbar ist. Beispielsweise Menschen im Regenwald. Menschen, die seit Jahrhunderten im Regenwald leben und ein Wissen erworben haben, wie dass man mit dem Regenwald umgehen soll. Das ist indigenes Wissen, wo wir in Zukunft werden müssen und auch werden können zugreifen, wenn es darum geht, den Regenwald zu erhalten. Ein anderes Beispiel, ältere Menschen. Ältere Menschen wissen, was ihnen eine Hitzewelle antut. Sie sind am vulnerabelsten, sie sind am gefährdetsten, sie sind in dem Sinn auch eine Frontline-Community. Und auch von ihnen werden wir können lernen und wir werden auf sie müssen hören. Da gibt es in der Schweiz den Fall von der sogenannten Klimaseniorinnen, die gegen die schweizerische Klimapolitik auch geklagt haben, die gesagt haben, wir sind die am meisten Betroffensten, wir sind die, die am ehesten wegsterben, wenn die nächste Hitzewelle kommt. Also bitte hört auf uns. Und ich glaube, die Stimme von diesen Frontline-Communities im globalen Süden, aber auch bei uns, wo im Moment nicht nur einfach sagen, helfen uns irgendwie, sondern wo auch handeln, wo auch aktiv sind. Ich glaube, das gibt mir Mut, gerade jetzt in diesem Zusammenhang.
Mit dem Wort von dem Mut wollen wir es doch dann auch gerade abschliessen. Besten Dank vielmals für das Gespräch, Christoph.
Ich danke dir, Simon. Merci vielmals.
Christoph Keller ist mir da Rede und Antwort gestanden in diesem Surprise-Tag, in dieser Ausgabe. Noch viel ausführlicher ist er aber in seinem Text. Dort erzählt er eben zum Beispiel über die Luxusnotunterkünfte von Jeff Bezos oder über noch mehr Begegnungen von Leuten, die wegen dem veränderten Klima alles könnten verlieren in Zukunft. Im neuen Strassenmagazin lesen ihr den ganzen Text, die ganze Geschichte. Und wenn ihr mal einen Podcast von Christoph Keller hören wollt, es lohnt sich also, zum Beispiel Memleket, das ist ein Podcast, wo es unter anderem um Menschen geht mit Migrationsvordergrund, dann geht ihr am besten auf seine Webseite von seiner Firma podcastlab.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald, macht's gut.